What are we up to, sweetheart?
Fixing your Bible.
What?
Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
No, you can't...
So we'll integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. 11 inherent metaphoric parallels already there. 11. Important number, prime number. One goes into the house of 11 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem.
Really?
We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal in the same boat.
Give me that. Baby, you don't fix the Bible.
It's broken. It doesn't make sense.
Komfort Nummer 269, Nixtor Transsilvana. Hallo und herzlich willkommen zum 269. Kompott, den ich am heutigen, erst hätte es regnen sollen, dann war es nur noch grau und jetzt ist es sogar ein bisschen sonnig. Freitag, dem 17. Juni 2011 aufgenommen habe.
It is 12:40.
Jawohl. Und hier TM im Niendorf-Markt wird gerade aufgebaut für das Wochenende. Stimmt, das Wochenende nach Pfingsten ist ja hier große Festivität. Ohne mich dieses Jahr. Aber ja, das Intro ist mir nebenbei aus einer Fernsehserie aus USA entgegengepurzelt. Und als ich das gesehen, Flasche gehört habe, dachte ich mir, Mensch, da kann man doch was Hübsches draus machen. Fixing the Bible. Aber ja. So, und was ihr euch allerdings hier insgesamt anhören könnt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit der üblichen Aufteilung in Atom, Eco und alles andere. Und einen Teil Tech, Space und alles, was sonst noch so irgendwie überhaupt nicht politisch ist. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche. Alles, was nicht Atom ist, wie unsere dämliche Regierung mit Wahlfrist, wo ich mich mal richtig drüber aufregen wollte und musste. S21 kommt auch wieder mal vor, dann gibt es ein neues von der Zensurecke und eine ehemalige Frau Doktor, die jetzt Nixtor ist. Und mehr. 15 Grad, partly sunnige. Nö, jetzt gerade nicht. Cool Greetings. Die 15 Grad, es könnten auch 14 sein, die sich wie 15 anfühlen. Wenn es aber 15 sind, dann fühlen sie sich definitiv wie 13 an. Fragt mich nicht. Und der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 46 oder 30 km/h aus dem Southwest. Ist immer noch arg windig. Und für morgen ist immer noch jede Menge Regen vorhergesagt. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. Mit, mal gucken, wie viel hier jetzt rumkommt, unserer dämlichen Regierung. Als wir da einen VDS-Entwurf hätten, hatte ich letzte Woche in der Version von Teil 3, die ich dann am Ende doch genommen habe, obwohl sie eigentlich so lang war, schon mal erwähnt, nämlich Leuthäuser Schnarrenberger hat ihre Fassung von, wie sie sich denn die neue Vorratsdatenspeicherung vorstellt, offiziell vorgestellt. Nämlich, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ist das eine 7 Tage verdachtsunabhängige Vollverdächtigung. Mit beiliegendem, wenn ihr die Daten länger haben wollt, müsst ihr allerdings was tun. Was naturgemäß der christlich zensierenden Vollidioten-Union überhaupt nicht gefallen hat. Aber auch genauso wenig den VDS-Gegnern gefallen hat, weil eine 7 Tage verdachtsunabhängige Vollverdächtigung ist eine 7 Tage verdachtsunabhängige Vollverdächtigung. Punkt. Da kann man sich auch hinstellen und das Ganze Quickfreeze nennen. Man könnte es auch in Anlehnung an den Herrn Datenschutzbeauftragten des Bundes Quickfreeze Plus nennen. Nur mit Quickfreeze hat das ungefähr gar nichts mehr zu tun. Wenn 7 Tage lang Daten gespeichert werden, werden 7 Tage lang Daten gespeichert, unabhängig vom Verdacht. Na? Aber hey, könne, sollen die Kommunikationsdaten von Bürgern nur im Falle eines konkreten Verdachts eingefroren werden, melde die Tageszeitung Die Welt. Der Entwurf sei Innenminister Hans-Peter Bröhrig zugeleitet worden. Die Union will die Anbieter von Telefon- und Internetdiensten verpflichten, die Kommunikationsdaten aller Bürger auch ohne Anlass für eine bestimmte Frist zu speichern. Mindestspeicherfrist. Mindestens 3 Trilliarden Jahre. Aber ja. So, da gab es dann auch noch einen Heise-Artikel zu. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, hat den Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter dem Titel Gesetz zur Sicherung vorhandener Verkehrsdaten und Gewährleistung von Bestandsdatenauskünften im Internet an ihren Innenministerkollegen Hans-Peter Friedrich, CSU, übermittelt. Mit dem Entwurf verschärft sich die Auseinandersetzung um das Ausmaß der Datenspeicherung. Die grundlegende Differenz zwischen Gelb und Schwarz ist schnell zu orten. Auf der Webseite des Justizministeriums steht im Eintrag über Quickfreeze: In diesem Verfahren kann die Sicherung von Verkehrsdaten derjenigen Personen angeordnet werden, die einen hinreichenden Anlass dazu gegeben haben, die Verkehrsdaten, die die Telekommunikationsunternehmen ohnehin zu geschäftlichen Gründen speichern, sollen also anlassbezogen gesichert eingefroren werden. Das sei im Vergleich zur 6-monatigen Speicherung der Verbindungsdaten aller Bürger eine datenschutzfreundliche Alternative, zumal eine zusätzliche 7-tägige Datenspeicherung der IP-Adressen den Strafverfolgern weiteres Material zur Hand gibt. Okay, es sieht danach aus, als wäre genau das, was SLS vor einiger Zeit schon mal vorgestellt hatte, jetzt die offizielle Fassung. Also so frei nach dem Motto, die 7 Tage gelten nicht für Telefon und was weiß ich. Und übrigens, liebe Zensorpartei, wenn ihr schon auf eine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung besteht, dann verlange ich aber auch, dass ihr jede Form von Personen, die Bundestagsabgeordnetenbüros betreten, mitspeichert, dass ihr jede Form von Geldtransfers in oder aus Büros von Bundestagsabgeordneten und deren Parteien ebenfalls verdachtsunabhängig speichert. Es könnte ja sein, dass da, keine Ahnung, Drogengelder zum Beispiel drin vorkommen. Ne? Und übrigens, Briefe werden auch noch nicht vorratsgespeichert. Verdachtsunabhängig. Das kann doch nicht sein. Das Briefnetz darf kein rechtsfreier Raum sein. Däh. Aber ja. Auf der Webseite des Innenministeriums steht seit vorgestern eine FAQ zur Vorratsdatenspeicherung, in dem uns unter Quickfreeze heißt: Wenn jedoch keine gesetzliche Vorgabe zur Speicherung von Verkehrsdaten durch die TK-Anbieter existiert, so ist Quickfreeze keine Lösung. Wo keine Daten vorhanden sind, können auch keine Daten eingefroren werden. Und das ist schlimm, weil... Na, also, hallo? Von Briefen wird auch nicht gespeichert, wer die geschrieben hat. Na, und aber das Internet darf kein rechtsfreier Raum und es muss doch alles und jeder Telefonanruf muss doch. Ja, und? Ihr hattet genügend Zeit zu belegen, dass Vorratsdatenspeicherung irgendetwas hätte helfen können. Ihr habt die Gelegenheit nicht ein einziges Mal genutzt. Null, nada, niente. Wenn es doch aber nichts bringt, dann wäre ein "aber wir brauchen das unbedingt" ein bisschen dünn. Oder was heißt wäre? Das ist ein bisschen sehr dünn. Motorflugzeug. Ganz leise im Hintergrund. Das hört ihr im Zweifelsfall nicht. Weil ich höre es ja hier alles viel lauter. Egal. In dem Gesetzentwurf, den Innenminister Friedrich nun kommentieren kann, wird Quickfreeze als bestens geeignetes Verfahren genannt, das den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspreche. Der Entwurf trage wesentlichen Bedürfnissen der Strafverfolgungsbehörden angemessene Rechnung. Begrenze aber die Menge der zu speichernden Daten auf das notwendige Maß, zitiert die Zeitung. Die Welt aus dem ihr vorliegenden Gesetzentwurf. Nur die bei TK-Unternehmen ohnehin vorhandenen Daten sollen eingefroren werden. Und dies auch nur dann, wenn es konkrete Anlässe gebe, wie die Erforschung eines Sachverhalts oder die Ermittlung eines Aufenthaltsortes. Bei der Polizei stößte der übermittelte Gesetzentwurf auf Ablehnung. In einer ersten Stellungnahme spricht die Deutsche Polizeigewerkschaft von einem Koalitionskiller und hofft auf ein klärendes Machtwort der Kanzlerin. Koalitionskiller. Von mir aus. Macht Neuwahlen. Macht aber verfassungskonforme Neuwahlen. Richtig! Könnt ihr nicht, ihr dummen Arschlöcher! Däh. Ja, da rege ich mich auch gleich nochmal in Ruhe drüber auf. Kommt noch. Keine Angst. Das Thema habe ich nicht vergessen. Überhaupt gar nicht. Wobei ich es irgendwie auch noch nicht verblockt habe. Aber hey. Durch vorgeschlagene Quickfräze wird als ungeeignete Maßnahme gesehen. Oft reichten wichtige Feststellungen weit in die Vergangenheit zurück, wenn Kontakte zu anderen Tätern verfolgt werden müssten, die wochenlang vor der Verdachtsfeststellung erfolgten. Naja, also konsequent müsste man dann ja eigentlich sagen, sämtliche Verbindungsdaten müssen auf alle Ewigkeiten gespeichert werden. Weil es kann doch nicht sein, dass man nach 6 Monaten schon aufhört zu speichern. Es muss doch mindestens 10 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückverfolgbar sein. Na, was, wie, alle Bürger komplett vollverdächtigen? Na, also das könnt ihr gerne machen, dann verlange ich aber auch, dass jeder Besucher eines Abgeordneten gespeichert wird. Jeder. Jede Geldtransaktion, die ein Bundestagsabgeordneter tätigt. Auch die, die er nicht in Ausübung seines Berufs als Abgeordneter tätigt. Alle. Und zwar auf den Cent genau. Und wenn er sich ein Kondom kauft, dann will ich, dass das auch irgendwo festgehalten wird. Nicht, dass er da irgendwie plant, jemanden zu missbrauchen. Ja, und das nur kauft, damit er keine genetischen Daten hinterlässt. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, und dann wird nämlich auch irgendwann den Unionsvollidioten, wenn man dann so rum argumentiert, wahrscheinlich irgendwann klar, dass das doch ziemlicher Blödfug ist, was sie da labern. Wobei, das würde genügend Erkenntnisfähigkeit bei den Unionspfeifen erfordern. Okay, ganz wasserfest sind die Schuhe auch nicht. Bla 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 bla. Diese Netzwerkinformationen seien mit Quickfräze nicht mehr zu erhalten. Wer die Polizei derart unzureichend ausstatten will, übernimmt Mitverantwortung für die Leiden der Opfer von Kriminalität, meint Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft. Gewerkschaft dämlicher Polizisten. Oder war es eine von den anderen? Also jedenfalls da die Polizeigewerkschaften kann man ja irgendwie der Reihe nach immer treten. Da erwischt man auch nicht wirklich die Falschen. Na, also ja. SLS hat genau das jetzt in ein Gesetz gegossen, was sie vor Wochen schon mal als, oder vor Monaten schon mal als Eckpunktepapier hatte. Internet für 7 Tage und den Rest auf Zuruf. Ja, alles nicht überraschend und natürlich gefällt das den Unionsvollidioten nicht. Und auch den Gewerkschaften dämlicher Polizisten, Vollidioten nicht. So, dann gab es hier die Merkel-Zahlung. Kanzlerin Angela Merkel hat den Umgang deutscher Unternehmen mit jungen Fachkräften kritisiert. Die junge Generation sei sehr schwierigen Bedingungen ausgesetzt, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Fideo-Botschaft. Oft gebe es erstmal nur Praktika, anschließend gebe es befristete Arbeitsverträge. Wer sein Fachpersonal langfristig halten wolle, müsse jungen Menschen auch eine gute Perspektive geben. Das heißt, heiße, sie ordentlich zu bezahlen und nicht immer wieder befristete Arbeitsverträge anzubieten. Frage ich mich, wieso soll das nur für junge Leute gelten? Na, wir haben doch jetzt den Aufschwung XXXXX und so weiter L. Na, Gehaltssteigerungen, und zwar mal durchgehend. Alles, was ihr an Mehreinnahmen habt, liebe Firmen, dürft ihr auch mal weitergeben an eure Angestellten, die euch doch großartig durch die Krise geholfen haben. Na, das wäre mal eine Maßnahme, aber sowas, das fordert sie nicht. Nein. Ach, nur die jungen Fachkräfte, was immer jetzt junge Fachkräfte sind. Ich behaupte mal, ich bin auch noch jung. Und Fachkraft, naja, ja, kann man bestimmt auch irgendwie argumentieren. So, dann gibt's die Aufschwafa. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor den Folgen einer Griechenland-Pleite gewarnt. Der weltweite Aufschwung dürfe nicht in Gefahr gebracht werden. Was für ein weltweiter Aufschwung? Es gibt keinen weltweiten Aufschwung. Alles, was es gibt, ist, Deutschland bereichert sich auf Kosten anderer Länder. Und ein paar anderen Ländern geht es auch weniger scheiße als während der Krise. Was aber nicht wirklich schwer ist. Besser als vor der Krise geht es, glaube ich, auch Deutschland noch nicht offiziell wieder. Na, also, was für ein Aufschwung. Ist das Ende der Krise? Ja, es dauert aber noch, bis wir dann wieder an den Vorkrisenleveln ankommen, falls wir das überhaupt nochmal irgendwie demnächst schaffen. Sagte die Kanzlerin jedenfalls in ihrem Fideo-Podcast im Internet. Auch FDP-Generalvollidiot Christian Lindner sagte, eine ungeordnete Staatsinsolvenz Griechenlands würde Aufschwung und Beschäftigung in Deutschland massiv gefährden. Putzigerweise haben sich jetzt ausgerechnet deutsche Vertreter dafür eingesetzt, dass man doch erstmal in Ruhe alles ausdiskutieren müsste. Und während derzeit nach Möglichkeit kein Geld in Richtung Griechenland laufen lässt. Na, weil eigentlich, rein formal, gibt es irgendwie einen Zeitpunkt sehr demnächst, wann die Griechen ganz offiziell mit der nächsten Geldlieferung rechnen. Wenn sie die dann nicht kriegen sollten, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als Schulden nicht zu begleichen. Was dann wohl irgendwie in Richtung einer Insolvenz geht. Und besonders geordnet ist das dann auch nicht. Na?
Und der Spanische, der Bürger sei bei einer Griechenlandspleite nicht sicher, sagte Lindner der Frankfurter Rundschau.
Weil ihre Einlagen sind sicher, hat ja mal irgendwie eine Frau, wie sie doch gleich, Kasner, ach nee, das war nur ihr Geburtsname, mal vor 2 Jahren in die Presse getönt. War auch alles gar nicht so gemeint.
Also, ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie für die Aussage ungefähr gar nichts gemacht hat, außer dann irgendwelchen Banken Milliarden an Euro in den Arsch zu blasen. Na, nur noch mal von Hinterkopf, das Bankenrettungsgenödel hat 100 Milliarden Euro gekostet. Und ja, Griechenland ist auch wieder ein Bankenrettungsgenödel. Weil wo hat Griechenland denn die Schulden? Hm? Bei Banken. Wer hat also was davon, wenn Griechenland weiterhin Schulden begleichen kann, indem Griechenland neue Schulden in die Hand gedrückt bekommt? Richtig, die Banken. So, die neuen Schulden hat jetzt Griechenland bei Weltbank, EU-Kommission, irgendwelchen Ländern. Die könnte man dann auch defaulten lassen. Dann gibt es hier noch die Reuß-Illusion. Trotz der Differenzen in den vergangenen Wochen setzte die FDP-Spitze weiter auf einen Erfolg der schwarz-gelben Regierungskoalition. Zwischen Union und FDP gebe es nach wie vor deutlich mehr Übereinstimmungen als Unterschiede, sagte der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler der Welt am Sonntag. Wenn die Koalition gut weiterarbeite, dann werde Deutschland auch 2013 eine schwarz-gelbe Regierung bekommen. Herr Rösler, welche realitätsverändernden Mittel nehmen Sie denn regelmäßig ein? Wahrnehmungsverändernde Mittel?
Drogen!
Na? Also bei den letzten Umfragen, von denen ich mitbekommen habe, hat eine gewisse gelbe Partei, der Sie, glaube ich, jetzt als Parteivorsitzender vorsitzen, 4% der Stimmen ungefähr halten. 4%, nur zu Ihrer Information, Herr Rösler, reicht übrigens nicht zum Einzug in den Bundestag. 4% ist weniger als 5% und damit unzureichend. Na, also von wegen, es gibt, also wenn wir jetzt so weitermachen, dann gibt es 2013 eine neue schwarz-gelbe Regierung. Hell no! Also macht ruhig so weiter, aber dann wird es 2013 sicherlich keine schwarz-gelbe Regierung geben. Der FDP-Chef setzt darauf, dass auch Kanzlerin Angela Merkel die amtierende Koalition bevorzugt. Herr Merkel könne rechnen und wisse, dass die Alternative Rot-Grün heiße. Wenn Merkel rechnen kann, wie Herr Rösler behauptet und er übrigens offensichtlich nicht rechnen kann, dann wird Frau Merkel vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, dass 4 kleiner 5 und damit FDP nicht im Bundestag und damit keine Koalition mit FDP. Also mal ganz davon abgesehen, dass selbst wenn man jetzt irgendwie Summenbildung betreibt, man auch nicht auf größer 50% kommt für Schwarz-Gelb. Ja, also bitte. Ich weiß nicht, was der Kerl raucht. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Montag habe ich mir die Buba-Nicht-Senkung hier eingebaut. Der Bundesbankpräsident Jens Weidmann bleibt bei seiner Ablehnung von Steuersenkungen angesichts eines Schuldenstandes von rund 2 Billionen Euro und einer weiterhin hohen Neuverschuldung sollte ein zügiger Defizitabbau Vorrang haben. Das sagte Weidmann der Welt am Sonntag. Ähnlich hatte er sich schon nach der jüngsten Steuerschätzung im Mai geäußert. Demnach wird das staatliche Defizit 2011 weitaus geringer ausfallen als erwartet. Während sich die Union dagegen sträubt, will sich der Koalitionspartner FDP weiterhin für Steuersenkungen stark machen. Na, wie war das, Herr Rösler? Mit Ihnen ist jetzt alles anders, Herr Rösler? Ich sehe da jetzt noch kein Anders.
No? Also von daher, viel Spaß beim fast 3% erreichen.
Dann gibt's hier noch eine Merkel-Höhung. Kritik an Fachkräftestrategie. Kanzlerin empfiehlt Unternehmen höhere Löhne. Habe ich aus den Nachdenkseiten geklaut. Weil Deutschland die Fachkräfte fehlen, werben Arbeitgeber um ausländische Arbeitnehmer. Aussagen der Bundeskanzlerin dürften der Wirtschaft sauer aufstoßen. Sie will eine bessere Bezahlung, um auch deutsches Fachpersonal zu motivieren. Na, hatten wir ja, hatte ich eben gerade als Aussage schon mal. Hier ist Quelle FTD. Ne, so frei nach dem Motto, ja, zahlt den Leuten doch mal ordentlich, dann bleiben sie auch. Dann müsst ihr nicht irgendwie krampfhaft nach Ausländern suchen, die auch qualifiziert wären. Weil Leute, die erst noch aus europäischen Ländern anreisen müssen, das sie natürlich dürfen, aber Leute, die erst anreisen müssen, haben ja dann noch so Probleme wie, sie müssen dann
sich integrieren, weil die alleroberste Aufgabe eines Gastarbeiters ist schließlich, sich zu integrieren. Wie nein? Dann müssen sie irgendwie ja so, irgendwo müssen sie wohnen und so weiter und so fort, etc. pp. Ja, also ja, Merkel verlangt höhere Löhne, aber eben nicht für alle. Das ist halt der spannende Teil. Am Mittwoch habe ich mir hier den Mitgliederschwund reingeklebt. Die derzeitigen Regierungsparteien CDU, CSU und FDP haben im letzten Jahr überdurchschnittlich viele Mitglieder verloren. Geht aus einer Untersuchung des Parteienforschers Oskar Niedermeyer von der FU Berlin über die Entwicklung der im Bundestag vertretenen Parteien hervor. Demnach werden erstmals seit 10 Jahren bei der CDU die Verluste wieder größer als bei der SPD. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der CDU-Mitglieder um 3%, die FDP verlor im abgelaufenen Jahr sogar 5% und die CSU 3,3% ihrer Mitglieder. Ja, oder anders ausgedrückt, den Parteien, die doch angeblich für die politische Meinungsbildung so wichtig sind und die auch im Grundgesetz namentlich erwähnt werden, zumindest denen, die jetzt Regierung spielen, gehen immer mehr Mitglieder abhanden. Was nicht so unheimlich schwer ist, ne, weil keine Ahnung, wie viel 100 Mitglieder die jetzt noch haben, viele werden es nicht mehr sein gefühlt. Das sind 5% dann schon, also es gehen 3 Leute, beziehungsweise sie haben 100 Leute, es gehen 5 Leute, ja hey, 5%. Na, also okay, da müsste man die absoluten Zahlen sich nochmal mit dazu angucken, die stehen hier nur in der DPA-Meldung nicht. Und der DPA-Ticker ist mal wieder umgezogen. Beziehungsweise es gibt jetzt einen anderen Feed, aber solange ein Feed funktioniert, ist mir das ja egal. So, dann gibt es hier noch die Gewerbesteuerscheiter. Die von der Koalition angekündigte Reform der Gewerbesteuer ist vorerst gescheitert. In dieser Legislaturperiode wird es keine Änderungen mehr geben, teilte Bundesfinanzminister Schäuble nach der letzten Sitzung der zuständigen Kommission in Berlin mit. Damit bleibt die Gewerbesteuer auch weiter die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Experten erwarten für das laufende Jahr ein Aufkommen von rund 39 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsverbände sowie FDP und Teile der Union wollten sie abschaffen und durch andere Einnahmen ersetzen. Und jetzt fauchen natürlich die Dumpfeifen von FDP, die Dumpfeifen von BDI und Co. und irgendwelche Dumpfeifen aus der christlich zensierenden Union rum. Ja, also, weil das kann doch nicht sein, dass Firmen auch noch Steuern zahlen müssen. Das geht doch nicht. Die schaffen doch schon Arbeitsplätze. Ich überlege gerade, habe ich hier eine große Meldung zu? Nein. Motorflugzeug. Laut genug. Irgendwo da über dem Wald. Jetzt ist übrigens sogar wieder blauer Himmel zu sehen. Das war's doch gleich. Ja, sehr gut. Kannst du wenigstens mal. Ja, Motorflugzeug. Hinter mir. Hinterhältig. Ich komme gerade nicht drauf, welche Meldung mir eben noch eingefallen ist. Egal. Dann gibt's hier den Fadrich. Den habe ich gestern gefunden. Berlin DPA, Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich warnt vor einer wachsenden Gefahr von Cyberangriffen auf die Strom- und Wasserversorgung in Deutschland. Ja, weil er hat jetzt das Cyberabwehrzentrum offiziell eröffnet, wo Geheimdienste und Polizeien, die eigentlich überhaupt gar nicht miteinander auch nur ansatzweise zusammenarbeiten dürfen, plötzlich alle wieder zusammen in einem Haus sitzen, beieinander sitzen, miteinander irgendwas austauschen. Und die bösen Hacktivisten, die hacktivieren sonst noch irgendwas. Dem ist allerdings irgendwie der Begriff Hacktivismus oder Hacktivist wohl nur aufgeschrieben worden und er hat nicht ansatzweise verstanden, wovon er redet. Aber Brüllrich, ne? Brüllrich hat ja sowieso noch nie verstanden, wovon er redet. Von daher trifft sich das eh passend. So, dann gab es hier die Reform des Wahlrechts. Die wird nämlich voraussichtlich erst nach der parlamentarischen Sommerpause fertiggestellt. Man wolle bis zur 2. Juliwoche einen Entwurf präsentieren, sagte der zuständige Berichterstatter im Bundestagsinnenausschuss Ruppert in Berlin. Derzeit sei man dabei, Einwände von Experten zu berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2008... im Juli, das bisherige Wahlrecht für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde beauftragt, bis zum 30. Juni dieses Jahres eine Neuregelung zu verabschieden. Klammer auf, in Kraft zu setzen. Ausrufezeichen, Klammer zu. Und das ignorieren die dummen Vollidioten einfach mal. Na, oder anders ausgedrückt, das ist noch mal eine Stufe härter als bei Hartz IV. Bei Hartz IV konnten sie sich ja drauf berufen. Ja, also im Bundestag haben wir das ja rechtzeitig durchgewunken. Dass der Bundesrat dann Nein sagt, konnte ja niemand mitrechnen, wie wir hätten mit den Parteien reden dürfen. Nein, wir reden doch nicht mit anderen Parteien. Na, und hier sind sie sogar noch so dreist, dass sie also noch nicht mal mehr einen Gesetzentwurf innerhalb des Zeitrahmens vorlegen. Na, Verfassungsbruch, schlicht und ergreifend. Und da ist mir das auch scheißegal, wenn das dann irgendwie in der Presse jetzt als ja, versehen, hoch, hups, kann doch mal passieren. Na, Lammert sagt jetzt auch, ja, das ist jetzt aber nicht so Töfte. Ja, hey, nee, das ist Verfassungsbruch. Verfassungsbruch ist nicht mehr nicht so Töfte, sondern das ist Verfassungsbruch. Ihr tretet die dumme Verfassung mit Füßen. Na, also das bisschen Grundgesetz, was wir da haben, das ist schon nicht viel. Aber dann so ein Urteil, so ja, hier bis 30.06. hat gefälligst ein neues Gesetz in Kraft getreten zu sein, Punkt Ausrufezeichen, nicht einzuhalten, das ist Missachtung des Gerichts. Also eigentlich würde ich da erwarten, dass sowohl die Fraktionsspitzen von CDU, CSU als auch von FDP und von der SPD, die war ja in betreffender Zeit auch mal in der Regierung mitbeteiligt und hat 2008 ja den Hintern auch nicht in die Höhe begeben, alle mal antreten dürfen in Karlsruhe und dann alle mal so lange mit dem Kopf in die Wand gerammt werden, bis vom Kopf oder der Wand nicht mehr genug übrig ist. Na, das geht mal gar nicht. Sollte es aus welchen Gründen auch immer nötig werden, vor Verabschiedung eines neuen Gesetzes eine Neuwahl zu veranstalten. Und ja, Zeit genug zur Erstellung eines neuen Gesetzes war ja nun. Sie haben ja extra 3 Jahre Zeit bekommen, weil das ist ja echt schon schwer, so ein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz zu machen. Na, da haben die Verfassungsrichter gesagt, okay, wir geben euch mal richtig großzügig viel Zeit, 3 Jahre. Und sie haben also das erste Jahr haben sie ja mal alle nur auf ihren fetten Ärschen gesessen. Ne, frei nach dem Motto, naja, ach, mit der SPD, da kriegen wir sowieso nicht mehr hin. Nee, ach, jetzt nehmen wir mal Steuersenkung für Hoteliers wichtiger. Nee, jetzt ist aber viel wichtiger, dass wir irgendwelche Terrorgesetze, die in einem halben Jahr mal irgendwann fällig werden könnten, bei denen man noch nicht mal mehr intensiv irgendwie an den Inhalten rumfingern muss, an den Gesetzen, dass die erstmal noch behandelt werden. Nee, wir wollen aber unsere verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung. Nee, ach, wir wollen ja blob. Hallo? Wahl? Der einzige Weg, wie der Bundesbürger als solcher noch Einfluss auf die Politik nehmen kann? Und ihr habt jetzt da ein Wahlgesetz, das ist in 2 Wochen hört das auf, gültig zu sein. Eigentlich. Na, beziehungsweise dann ist der Zeitpunkt überschritten, bis zu dem eine Korrektur möglich gewesen wäre. Wenn es dann zu Neuwahlen kommen sollte, dann sind die verfassungsmäßig nicht mehr begründet. Es gibt kein Wahlgesetz. Und ach ja, auch nach der Sommerpause fangen wir mal an, drüber nachzudenken. Na, als wäre es irgendwie so unheimlich schwer, da mal vorher schon mal einen Gesetzentwurf fertig gehabt zu haben. Na, nach der Sommerpause heißt effektiv, also vor Winter rechne ich mal nicht damit, dass da irgendwas rauskommt, was aussieht wie ein fertiges Gesetz. Und das geht so nicht. Ein Urteil des BVFG mit Füßen zu treten, bei Hartz IV konnte man ja noch argumentieren, warum sie das denn machen mussten. Ja, wir konnten ja nicht mit der Opposition reden, wir trauen uns ja nicht mit denen zu reden. Und ach, und dass die Bundesländer da noch was zu sagen hatten, das konnten wir doch überhaupt nicht wissen. Aber jetzt hier bei dem Ding, da gibt es noch nicht mal mehr eine Ausrede. Gar keine. Wir waren zu blöd, wäre eine korrekte Ausrede. Wir waren zu blöd, wir ignorieren das Bundesverfassungsgericht. Na, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass demnächst irgendwann, wird ja mal verhandelt über 5% Hürde für Europawahlen. Bei der Gelegenheit könnte glatt rauskommen, dass, wenn die Verfassungsrichter sauer genug sind, dass sie dem Bundesgesetzgeber Tritt in die Eier verpassen und dann da entsprechende Formulierungen unterbringen, wie denn bis zum rückwirkenden Inkrafttreten eines neuen Bundeswahlgesetzes ein Bundeswahlgesetz auszusehen hat. Aber das jetzige kann man da nicht mehr ansetzen. So, Stuttgart 21 hatte ich auch letzte Woche mit dabei, wird ja weitergebaut. Vorerst, vorläufig, und ich betone vorläufig, nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen verzichtete die grün-rote Landesregierung in der Sitzung des Lenkungskreises auf einen Antrag zu einem Baustopp. An dem Treffen in Stuttgart nahmen auch Bahnchef Grube und der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann teil. Die Bahn hatte vom Land für den Fall einer weiteren Verzögerung der Bauarbeiten eine Kostenübernahme verlangt, hat aber irgendwie nicht begründen können, was denn da nun eigentlich für Kosten woher kommen. Wenn nicht gebaut wird, dann entstehen ihnen trilliardenteure Kosten. Da hatte ich ja letzte Woche mich schon lautstark gefragt, wie das denn eigentlich zustande kommt. Aber ja. Und deswegen hat die Landesregierung sich geweigert, da noch irgendwas zu tun. Dann hat Ramsauer, den hatte ich auch letzte Woche, ne, da hieß es ja von Ramsauer, ja, der Bund, der ist ja gar nicht Teil des Projekts und deswegen zahlen wir auch nichts. Da habe ich gesagt, hey, Ramsauer, wenn du nichts zahlst, dann hältst du in Zukunft jetzt deine dumme Fresse. Und was passiert? Natürlich, das Gegenteil, er hält seine dumme Fresse nicht. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat den für Dienstag geplanten Weiterbau des Bahnprojekts Stuttgart 21 begrüßt. Es werde sichergestellt, dass bis Mitte Juli keine irreversiblen baulichen Tatsachen geschaffen werden, sagte Ramsauer der Stuttgarter Zeitung. Wieso der überhaupt irgendwas sagt? Der hat nichts zu sagen, er ist nicht Projektteilnehmer, er hat seine dumme Fresse zu halten. Bis dahin soll der sogenannte Stresstest vorliegen. Die Bahn hatte heute nach einer außerordentlichen Sitzung der Projektträger in Stuttgart den Weiterbau angekündigt. Der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann erklärte, die Bahn habe nicht offengelegt, welche Kosten durch den längeren Bau- und Vergabestopp tatsächlich entstehen würden. Da man die Kosten nicht habe prüfen können, habe man keinen Antrag auf Baustopp gestellt. Also Ramsauer zahlt nicht, reißt aber seine Scheißfresse auf. Das geht so nicht. Wenn er doch damit nichts zu tun hat, dann hat er damit nichts zu tun und hat da aber auch seine dumme Fresse zu halten. Ich meine, hallo, ich schreib ihm doch auch nicht vor, wie er sein blödes Ministerium zu führen hat. Ja, und dann hat er auch nochmal verlangt, er hat die Fortsetzung verteidigt, der von der Bahn angebotene verlängerte Baustopp habe sich erledigt, weil niemand die Mehrkosten dafür übernehmen wolle, sagte er der Stuttgarter Zeitung. Die rot-grüne Landesregierung, grün-rote Landesregierung müsse dem Baurecht Geltung verschaffen. Dies habe ihm Ministerpräsident Wilfried Kretschmann auch zugesagt, sagte Ramsauer. Stuttgart 21 dürfte am lautstarken Protest einer Minderheit nicht scheitern. Dafür, dass er überhaupt kein Geld in die Hand nimmt, labert der Kerl verdammt viel. Na, er hat nicht nur keine Ahnung, er hat auch keine Kompetenzen. Labert aber und labert und labert. Na, dann hat die Polizei am Dienstag war es, glaube ich, Protestler geräumt, wohl ohne da irgendwie bleibende Verletzungen zu hinterlassen, beziehungsweise es gab zumindest, mir sind keine Berichte begegnet, dass sie irgendwie mal wieder irgendwelche Leute umgebracht hätten oder fast umgebracht hätten. Aber ja, es kommt jetzt genau das, was ich letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal vermutet hatte. Ja, Kretschmann wird S21 weiterbauen lassen müssen, gegen das Volk. Gegebenenfalls mit Gewalt. Ja, und Gruber hat sich dann auch schon mal wieder irgendwie, hat dann rumgemedornt von wegen, ja, wer hier die Baustellenzufahrt blockiere, der müsse aber Trilliarden bezahlen. Wieso? Weil ihr zu blöd seid, dem Volk einen Grund zu liefern, da nicht zu protestieren. Dann gibt's einen Glücksspiel-Staatsvertragsbruch. Habe ich eine heiße Meldung? Der aktuelle Gesetzentwurf für die Neuregelung des Glücksspiels in Deutschland entspricht nach Ansicht des Staatsrechtlers Bernd Jezik nicht den Anforderungen des europäischen Rechts und gerate darüber hinaus in Konflikt mit der deutschen Verfassung. Zu diesem Fazit kommt der Direktor des Instituts für Staatsrecht und Verfassungslehre der Universität Heidelberg in einem für den Wettanbieter Betfair erstellten Gutachten, was er letzten Freitag vorgestellt hat. Nämlich so frei nach dem Motto, ja, also hier Verfassung von wegen Berufsausübung und das wäre ja eingeschränkt und deswegen geht ja gar nicht. Und irgendwie eine EU-Regelung hat er auch noch gefunden. Naja gut, das ist ein Gutachten für einen Wettanbieter. Na, von daher fällt es mir schwer, da irgendwas von ernst zu nehmen. Aber ja, also so ganz grundsätzlich gibt es jetzt ein Gutachten, was sagt, hier der Glücksspielstaatsvertrag, wenn er so kommt, wie er im Moment aussieht, bricht er mit EU und deutschen Verfassungsregelungen. Ja, und wenn er eine Zensur verlangt, dann bricht er nochmal mit der deutschen Verfassung, weil ne, Artikel 5, eine Zensur findet nicht statt. Vorläufig und ich betone vorläufig. Habe ich letzten Freitag hier reingeklebt. Dann gab es einen Folterfreispruch. Das Landgericht Bremen hat nämlich einen Polizeiarzt wegen tödlichen Brechmitteleinsatzes freigesprochen. Der Mediziner hatte einen mutmaßlichen Drogendealer vor mehr als 6 Jahren Brechsirup über eine Magensonde eingeflößt, weil dieser zuvor verschluckte Kokainpäckchen erbrechen sollte. Angeblich verschluckte Kokainpäckchen. Hätten sie es gewusst, hätten sie dem ja nur mal ganz davon abgesehen, wieso muss man da Brechmittel geben? Man kann dem auch einfach ein Abführmittel geben und warten, bis es hinten wieder rauskommt. Der 35-Jährige fiel danach ins Koma und starb einige Tage später. Und wenn mich da nicht ganz viel täuscht, dann war das die Geschichte, wo der Polizeiarzt behauptet hat, er hätte aber keine Ahnung, was er da gemacht hat. Und dass er irgendwie einen Menschen umbringt, das ist ihm auch nicht aufgefallen. Und als er aufgehört hat zu atmen, ja, musste halt der Notarzt drankommen, hat dann Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht. Aber er musste erstmal weiter sein blödes Scheißbrechmittel da verabreichen. So, der Freispruch basiert allerdings, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, darauf, dass das Gericht meint, sei sich aber nicht 100%ig sicher, dass der Drogenkurier daran verstorben oder deswegen verstorben sei, weil ihm dann noch Brechmittel verabreicht wurden von dem Mann. Finde ich jetzt ein bisschen dünner Argumentation, aber ja, im Zweifel für den Angeklagten, okay. Sehe ich gerade noch so ein, aber so richtig wohl fühle ich mich bei dem Urteil nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, vor allen Dingen, weil das BGH da auch einen Vorgängerfreispruch schon mal einkassiert hatte. So, Neues aus der Zensur. In Großbritannien sollen jetzt Websperren nämlich ausgeweitet werden. Es sei zu überlegen, wie gewalthaltige und rechtswidrige Inhalte auf die freiwillig von Providern eingesetzten nationalen Filterlisten gesetzt werden können. Warum nur habe ich bei rechtswidrige Inhalte den Verdacht, dass es wieder mal um Raubmordkopien geht? Ja, also die Internet Watch Foundation, die soll da mal erweitern. Der Einsatz von Internetfiltern sei gerade im öffentlichen Bereich essentiell, heißt es in dem Papier weiter. Nutzer in Schulen, Bibliotheken und Ausbildungsstätten oder in Immigrationszentren soll er nicht auf rechtswidriges Material zugreifen können, was immer das heißen mag. Ja, also, da wird ausgedehnt. Natürlich wird da ausgedehnt. Hallo? Wenn man erstmal eine Zensurinfrastruktur da hat, dann wäre es doch schade, wenn man sie nicht ausdehnen würde. Millionen an Jobs. Ja, und auch wenn die UNO sagt, das ist menschenrechtswidrig. Dann gab es dann auch eine Reaktion auf den UN-Bericht. In der Erklärung an den Menschenrechtsrat unterstützt der schwedische Außenminister Carl Bildt im Namen der unterzeichnenden Nationen, dass alle Freiheiten, wie zum Beispiel die Meinungs-, Informations- und Versammlungs- und Vereinsfreiheit, nicht nur offline, sondern auch online verteidigt werden müssen. Der Informationsfluss sollte so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Die Unterzeichner betonen weiterhin, dass die Privatsphäre als wichtige Voraussetzung für die Meinungsfreiheit im Netz geschützt werden muss. Als elementar definieren sie zudem den universellen Zugang zum Internet, die Bewahrung der Netzneutralität, bla, Phase, bla, bla. Unterschrieben haben Österreich, Bosnien, Botswana, bla, Phase, bla, bla, nicht Deutschland, nicht Frankreich und Großbritannien. Auch nicht. Also, ne? Ist schon komisch. Wir, die Freiheitsverteidiger, unterschreiben nicht, was man eigentlich locker unterschreiben könnte, ne? Weil so Freiheiten auch im Internet fördern und beibehalten und eben gerade nicht Three Strikes stehen im Koalitionsvertrag nicht. Da stehen Two Strikes drin. Ne? So frei nach dem Motto, zwei böse Briefe und danach passiert dann eine Abmahnung. Aber ja. So, die dänische Grenzkontrollwiedereinführung, die ist nicht durchgekommen. Der Finanzausschuss des Parlaments hat nämlich eine Summe von umgerechnet mehr als 6 Millionen Euro nicht genehmigt. Und, Dänemark wollte eigentlich Grenzkontrollen wieder einführen, aber das kriegen sie jetzt nicht durchs Parlament gekloppt. In Hamburg, hier, Polizeibeamte bedienen sich auch an Facebook, so frei nach dem Motto, wenn irgendwie ein Verkehrsfoto geknipst wird, dann wird halt mal irgendwo auf Facebook rumgewühlt und geguckt, ob Fotos, die da rumstehen, vielleicht irgendwie mit dem geknipsten Foto übereinstimmen könnten. Man ist ja eigentlich nicht verpflichtet zur Mietarbeit, aber warum die dann auf Facebook rumwühlen? Dann hat der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, was von einer positiven konjunkturellen Entwicklung gefaselt. Der DIHK-Präsident Driftmann sagte der Nachrichtenagentur DAPD, er rechne in diesem Jahr mit einem Wachstum von 3,5%. Die Wirtschaft laufe auf vollen Touren. Nur dummerweise kommt das nicht bei Löhnen und Gehältern an und damit könnt ihr euch eure beschissenen Aufschwung dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Auch das Thema hatte ich hier schon in genügend Ausführlichkeit. Dann gibt es ein paar Anonymhaftungen. In Spanien wurden nämlich drei angebliche Anonymous-Mitarbeiter festgenommen. Mein Fehler hinaus war eine Frage der Zeit, bis andere mehr oder weniger legitime Regimes merken, dass sie jetzt schlicht jeden Deppen verhaften können, solange sie behaupten, er arbeite für Anonymous. Und siehe da, die Türkei verhaftet 32 Anonymous-Hacker. So, 32, ja? Nee, klar. Dann gibt's die Lebenspreise. Verbraucher müssen für Lebensmittel nämlich voraussichtlich bald tiefer in die Tasche greifen. Preiserhöhungen seien nach einer 18-monatigen Talfahrt der Preise unvermeidlich, sagte Matthias Horst, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, dem Tagesspiegel. Horst verwies auf die Agrarrotstoffe, die sich seit dem Frühjahr 2010 um 50% verteuert hätten. Insbesondere Brot und Brötchen könnten bald teurer werden. Aufschwung? Was für ein Aufschwung? Dann haben die Grünen erwägt, vom BVFG zu klagen, wenn die Frist für die Wahlrechtsreform verstrichen ist. allerdings nur erwägt. Das könne man nicht durchgehen lassen. Das Wahlrecht muss nach einer Entscheidung der Karlsruher Richter bis zum 30. Juni reformiert werden. Künftig muss verhindert werden, dass eine Partei zwei bei Bundestagswahlen mehr Mandate dadurch bekommt, dass sie in bestimmten Ländern weniger Zweitstimmen erhält. Fällt mir nur ein, erwägen reicht nicht. Macht. Es ist abzusehen, dass bis zum 30.06. da nichts durchkommt. Von mir aus könnt ihr jetzt schon mal irgendwie einen Einstweiligen veranlassen und dann eine richtige Klage hinterherwerfen. Dann ist von Blackwater ein früherer Mitarbeiter zu 37 Monaten Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in Virginia urteilte, der 31-Jährige habe im Zwischenfall in Kabul im Mai 2009 rücksichtslos auf Unbewaffnete geschossen. Oder anders ausgedrückt, es gibt noch mehr Ereignisse als im Irak, wo sie da an einer Kreuzung alles umgebracht haben, was nicht bei drei verschwunden war, was ungefähr alle waren, weil wenn sie die Autos erstmal zerschießen, dann fahren die nicht mehr. So, dann hat Transsilvana am Mittwoch ihren Doktortitel losgeworden. Die Uni Heidelberg entzieht der FDP-Europaabgeordneten Kotzmirin den Doktortitel. Dies teilte die Universität nach mehrwöchiger Untersuchung der Plagiatsvorwürfe gegen die Politikerin mit. Das geprüfte Material belege eindeutig, dass die im Jahr 2000 von Frau Koch-Mirin vorgelegte Doktorarbeit in substanziellen Teilen aus Plagiaten bestehe, Jahrhundert 20. Und da ist sie jetzt aber der Meinung, dass sie das rechtlich prüfen lassen will, ob das denn so sein kann, weil das käme für sie total überraschend, weil sie bisher keine Akteneinsicht hatte und die Mängel ihrer Doktorarbeit seien schon ihrem damaligen Gutachtern bekannt gewesen und weil die eh alle schon wussten, dass sie nur Scheiße geschrieben hat und das nicht mal selber, ist das doch in Ordnung, dass sie ihren Doktortitel bekommen hat. Den kann man ihr doch jetzt nicht mehr wieder wegnehmen. Sie ist doch so fleißig. Nur noch mal für den Hinterkopf. Die Frau ist bei der im Dunstkreis der letzten Europaparlamentswahl dadurch aufgefallen, dass sie in der letzten Legislaturperiode des Europaparlaments besonders häufig abwesend war. Offizielle Begründung, ja, sie hätte sich aber ja um Schwangerschaft und Neugeborenes kümmern müssen. Wozu mir nur einfällt, hey, die Frau kriegt so viel Geld, dass sie da durchaus, also zumindest um die Kinderbetreuung, jemanden rankarren kann, der sich drum kümmert. Na, also ich meine, wäre das irgendwie eine Selbstständige, könntest du doch auch nicht sagen, ja, auch und meine Firma, die führt sich jetzt von alleine weiter. Das geht dann halt nicht. Na, und wenn sie der Meinung ist, sie will irgendwie Kinder haben, ja, dann, Entschuldigung, hat sie sich aber bitteschön nicht mit Leistung muss sich wieder lohnen, plakatiert zu werden. Vor allen Dingen, Leistung muss sich wieder lohnen. Na, was für Leistung? Abschreiben? Das ist keine Leistung. So, der griechische Premierminister hat dann irgendwie mehr oder weniger einen Rücktritt angeboten, eine Vertrauensfrage gestellt. So richtig ist das aber auch kein Rücktritt, weil das hat er dann wieder geleugnet. Macht aber eh nichts, weil ob der eine da jetzt rücktritt und dann die andere Dynastie wieder eine Pfeife nach oben schiebt, ändert ungefähr gar nichts, weil die haben da so zwei Familien, die immer wieder mal wechselseitig den Regierungschef gespielt haben in den letzten Jahrzehnten. Schüdle. Dann Brokenhagen II, der ehemalige Leiter des UNO-Klimasekretariats, de Boer, hält die Verhandlungen um ein Kyoto-Nachfolgeprotokoll für gescheitert. Ein Abkommen, das die USA, Russland, Japan und Kanada nicht binde, habe keinen Sinn, sagte er der Tageszeitung. Stattdessen soll eine Art Klimawelthandelsorganisation geschaffen werden, in der Vorreiter beim Klimaschutz ihre Emissionen begrenzen und dafür wirtschaftliche Vorteile erhalten können. Na, weil da finden in Bonn gerade irgendwie ein Vorbereitungstreffen für die nächste Dunstkreis-Jahresende stattfindende Veranstaltung statt. Und wie sich rausstellt, soll da wohl mal wieder irgendwie nichts Sinnvolles bei rausfallen. Ach. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Ja, 40 Minuten Aufnahme. In der Musikecke gibt's jetzt was Spannendes vom letzten Wochenende. Nämlich, ich habe mir ja vorgenommen, mehr Schott- und Rockmusik aufzunehmen dieses Jahr und so habe ich das auch gemacht. Die Aufnahmequalität ist nicht so ganz hundertprozentig. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich gegebenenfalls nochmal mit dem Verstärker drauf einschlagen. Das Problem ist, dass nämlich die Kopfhörer, die kleinen billigen In-Ears, akustisch extrem suboptimal klingen. Aber ja, also jedenfalls gibt es von Shore Patrol einen Titel Jamali Hitchin. Fragt mich nicht. Vom Hohen Westlitz Samstag, 4 Minuten 35 lang, 17.32 Uhr, behauptet der H2, aber das stimmt nicht, weil dem seine Uhrzeit im Mini-Retief war. Ist mir dann hinterher aufgefallen. Und dann kriegt ihr vom Onkel Pelzig, von seiner Pelzig-Hilzig-Sendung vom 24. Mai, einen 2 Minuten 8 Ausschnitt zur Kopfgeldsteuer. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier in die Gehörgänge zu kriegen. Aua. Das drückt. nehmt mich wieder raus, nehmt mich wieder raus. Für den selten wahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand von euch motiviert fühlt, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, könnt ihr euch auch dazu eingeladen fühlen, mich zum Beispiel per E-Mail an compiblog@googlemail.com zu belästigen oder bei twitter@compot oder im compiblog.de unter compot 269 Teil 2 einen Kommentar zu hinterlassen. Oder, keine Ahnung, was ihr sonst noch so machen könnt. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. In diesem Sinne wünsche ich euch dann viel Spaß mit neuem von der Schottenrock-Musik. Und ja, da kommt noch ein bisschen mehr. Da habe ich ein bisschen mehr. Und ich habe ja jetzt auch schon eine Freigabe, dass ich in Barenfeld und in Oehedorf und eventuell auch in Seehagen noch was aufnehme. Also viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
This next one's a wedding tune, and it's called the Chamalahitchin, kind of like a wedding march. We'll be right back.
Und aber eins muss ich noch zu sagen, zu dieser gezielten Tötung von den Bin Laden. Ja, hat ja große Freude überall ausgelöst. Die Kanzlerin hat sich ja extremst gefreut darüber, ist dafür auch sehr kritisiert worden. Ich finde es menschlich verständlich. Ich meine, bei ihrer Bilanz kann sie bei der Auswahl der Lichtblicke auch nicht wählerisch sein. Ich habe mich jetzt nicht so direkt gefreut. Ich habe mich vor allem bei der Tötung von den Bin Laden gefragt, was wird jetzt aus dem schönen Kopfgeld? Ja, Kopfgeld. Es gab 25 Millionen US-Dollar Kopfgeld, hätte es auf den geben. Und das verfällt jetzt. Das ist doch ein Elend. Das hätte ich gut gebrauchen können. Ich habe so oft geträumt, dass ich den, ich habe 10 Jahre lang von dem Bin Laden geträumt. Ich habe immer geträumt, ja, ich habe immer geträumt, ich gehe in den Wald, ne, und da ist eine Höhle, mach die Tür auf, hockt der Bin Laden drin, ja. Also, nein, er hockt nicht in der Höhle, er saß auch noch im Bernsteinzimmer, ja. Also der Wahnsinn, ne? Ja. Das ist ja weg, 25 Millionen. Das wäre eine interessante Summe gewesen, weil wissen Sie was, Kopfgeld ist ja in Deutschland auch noch steuerfrei. Ja? Ich habe das gelesen, habe mich erkundigt beim Finanzamt, ich habe angerufen, gesprochen mit einer Frau Möller. Kopfgeld wird vom deutschen Steuerrecht nicht erfasst. Das ist eine Lücke im Gesetz. Wie ich das gehört habe, da habe ich aber gedacht, jetzt auf zur fröhlichen Jagd. Ja. Allerdings hätte ich den Bin Laden geschnappt. Ja? Und dann vielleicht noch in den darauffolgenden 2, 3 Wochen vielleicht noch 3 andere gesuchte Top-Terroristen. Ja, dann, ja, dann hätte ich das gesamte Kopfgeld doch versteuern müssen. Und warum? Ich habe mich erkundigt. Weil dann unterstellt das deutsche Finanzamt eine nachhaltige Gewinnerzielungsabsicht. Ja, ich weiß nicht, ob diese Tötung... ob diese Tötung so, wirklich so, ich weiß es nicht, also ich war auch nicht traurig. Mein Nachbar hat sich auch sehr gefreut, der hat sich dann sofort eine Bin Laden-Puppe gebastelt und die hat ihn in seinem Fischaquarium versenkt, ja. Der spinnt, der hat auch eine Titanic dort liegen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wirf auch noch eine wasserdichte Fassung des Völkerrechts hinterher, ja, weil wir haben doch immer ein Völkerrecht.